Er wählt die AfD, sie geht auf Gegendemos.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Vorab, dieser Podcast ist ein heißes Eisen.
Ja, viele Menschen haben nämlich gerade den Eindruck, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Ja, dieser Podcast ist uns so besonders wichtig, weil wir heute über etwas sprechen wollen, was uns alle angeht. Vielleicht denkt dein Partner anders als du. Bestenfalls nicht, aber auch du hast bestimmt Menschen in deinem Umfeld, die du liebst oder sehr gerne hast, die andere Gedanken haben als du.
Schlagwort Spaltung. Ging während Corona eigentlich so richtig los.
Aber wie?
Und wir alle haben gehofft, das wird schon wieder.
Aber nein, leider war es nicht so. Spaltung ist tatsächlich ein Riesenthema. Größer noch als vorher.
Ja. Ja, Rechtsruck in Deutschland gegen Demos. Millionen Menschen gehen für Demokratie auf die Straße. Was das aber nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen in Beziehungen bedeuten kann, darüber sprechen wir heute. Und vor allem, wie man als Paar unterschiedliche Meinungen aushalten kann. Und wenn es dir auch so geht, geben wir dir eine konkrete Anleitung, wie du damit umgehst. Egal, ob du so denkst oder so. Und jetzt stellen wir uns erstmal ganz kurz vor.
Die Rea ist da drüben, die Frau Liebe, so nennen wir sie mal.
Oh, das
Frau,
ist auch
Frau
so
Liebe,
schön.
Frau Liebe hat eine Beziehungspraxis, die heißt
nicht
die Beziehungspraxis.
Nicht eine, die.
Nee, hat eine Beziehungspraxis, die heißt die Beziehungspraxis in München. Mhm. Und auf der rechten Seite hiervon sitzt mein Spatzel, die Inder. Sie ist Journalistin und meine Frau. Und ich bin auch ein Journalist. So schaut's aus.
Genau, und wir erklären das immer wieder jedes Mal am Anfang eines Podcasts, weil wir haben immer wieder ganz viele neue Hörerinnen, neue Hörer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, dann müsst ihr wissen, wer wir sind, ne?
So schaut's aus.
Es ist übrigens gar nicht so selten, dass ein Paar politisch nicht gleich unterwegs ist. Sie wählt die Grünen, er die CDU oder umgekehrt. Aber seltener. Ja. Oder sie die FDP und er eine kleine Splitterpartei. Aber in letzter Zeit habe ich öfter den Fall, dass es in Beziehungen Probleme gibt, weil die ja politische Akzeptanz, die andere Meinung, nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es vielleicht einmal war. Und das spaltet.
Und dabei sind ja Beziehungen allein schon kompliziert genug.
Ja, wahrlich.
Aber ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Zeit Diskussionen nicht mehr so angesagt. Also wenn man jetzt verschiedene Meinungen hat, dann ist es eben so, dass man immer gleich in der Ecke ist. Vor einiger Zeit war es noch so, dass man darüber dann diskutieren konnte. Und dann gab es ein Streitgespräch, das nicht irgendwie böse war, sondern es wurde halt diskutiert. Eigentlich geht es mehr und mehr verloren und immer gleich kommt der Stempel da um die Ecke. Du bist so, bumm, oder du bist so, bumm.
Und das finden wir total schade, weil es uns so entzweit, ja, also nicht nur in Beziehungen, in Freundschaften, eben auch in unserer Gesellschaft. Und das kann man eigentlich auch nicht so stehen lassen, ja. Also lasst uns da vielleicht mal wieder so einen Schritt zueinander machen und auch andere Meinungen auch anhören und akzeptieren, finde ich.
Naja, ich habe halt festgestellt, seit es begonnen hat in der Corona-Zeit, dass das, was wir da draußen haben, auch im Kleinen, also in den Zweierbeziehungen, nichts anderes ist, weil wir sind die Gesellschaft.
Ja, ja, klar.
Das sind ja nicht irgendwelche anderen Menschen, die mit uns nichts zu tun haben, sondern wir sind ein Teil davon. Und nur da können wir etwas ändern. Und wenn wir in den kleinen Systemen, in den Zweierbeziehungen nicht anfangen, wieder mehr Toleranz zu entwickeln, Diskurse, Auseinandersetzungen, Diskussionen auch mal aneinander reiben, dann wird es wirklich auch schwierig. Und das Ganze ist dann letztendlich draußen nur ein Abbild des Kleinen.
Heute erzählen wir euch die wahre Geschichte von Ute und Ralf.
Und dann klären wir jetzt auch noch eine Frage an euch beide.
An uns?
Ja. Würdet ihr die AfD wählen?
Die AfD? Nein, ich würde die AfD nicht wählen. Meine persönliche Meinung sage ich euch jetzt schnell. Es gibt bestimmt Punkte, die die AfD jetzt zum richtigen Zeitpunkt aus dem Hut zieht.
Ja.
So sage ich es jetzt mal.
Ja.
Aber das Gesamtpaket ist nicht tragbar, deswegen kann ich sie nicht wählen.
Mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Also für mich kommt es auch nicht in Frage, aber ich finde, es ist so einfach, AfD-Wähler als rechts zu titulieren.
Also, absolut.
Und ich frage mich eher, warum ist das so und was steckt denn eigentlich dahinter?
Das ist eine ganz gute Herangehensweise, Indra Lein.
Weil wir haben ja kein Land voller Nazis, wir haben ein Land von Menschen, die momentan sehr verunsichert sind, teilweise frustriert sind, Angst haben.
Ja.
Und Deutschland ist ja auch kein Einzelfall, ne? Das muss man an dieser Stelle auch mal so sagen.
Ja.
Wenn man jetzt mal in unsere europäischen Nachbarländer schaut, die Niederlande, Italien und so weiter.
Mhm. Richtig. Aber erstmal, bevor es losgeht, entführen wir euch an den Strand.
Der Davidoff-Mann. Er kommt am Strand aus dem Wasser und sie denkt, wow.
Denkst du sowas auch, Spassel, wenn ich aus dem Wasser komme?
Natürlich, immer.
Oh, ist aber lieb.
Ich denke mir, alter Falter, lecker Plätzchen. Die Badehose hat auch schon mal ein bisschen besser gemacht.
Das ist gemein.
Das ist gemein, gell? Naja, gilt ja auch für mich.
Also unser Markus ist echt richtig guter Typ. Das muss ich jetzt mal sagen.
Das finde ich jetzt aber lieb, Andrea. Dass du da, dass
das mache ich jetzt hier nicht Schleimerei, sondern
dass
das ist
da noch so ein Nachsetzt. Das finde ich toll.
Ach Gottchen, mir wird gleich schlecht. Gut, jetzt erzähl mir mal die Geschichte.
Also gut.
Es ist ein heißer Sommertag. 38 Grad, das Meer rauscht. Ute ist mit ihrer besten Freundin auf Mallorca in Cala Ratllada. Sie steht an der kleinen, aus Holz zusammengezimmerten und etwas in die Jahre gekommenen Strandbude mit einem überdimensionalen großen Ventilator, der so unter der Decke wackelt, dass sie denkt, die ganze Bude fällt gleich zusammen. Und da steht der Wow-Man, also der eben noch wie der Davidoff-Mann aus dem Wasser gekommen ist, zufällig neben ihr.
Ja. Sie beschreibt es als den Davidoff-Mann-Moment ihres Lebens.
Für alle, die ihn nicht kennen, wer ist der Davidoff-Mann? Gab mal so eine Parfum-Werbung, ne? Also da kommt so ein durchtrainierter Typ aus dem Wasser, der Körper so leicht benetzt, eben mit Tröpfchen.
Mhm.
Ich weiß, was sie damit sagen möchte, ne? Sie will sagen, der gefällt mir aber gut.
Genau. Jedenfalls, die beiden bestellen was Kühles zu trinken und kommen ins Gespräch. Sie so, schöne Badehose. Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Ich weiß nicht, was man da sagt. Ich glaube aber, dass ich diese Bude an diesem Strand kenne.
Ja?
Ihre Freundin kommt auch dazu, seine Kumpels, mit denen er in Cala Ratllada ist auch. Und in kurzer Zeit mischt sich so eine illustre Truppe mit Sangria, die den heißen Nachmittag im Schatten der Strandbar ausklingen lassen möchte.
Abends verabreden sich alle wieder zum Weggehen in einer Bar im Ort. Cala Ratllada ist ja so ein klassischer Touristenort, direkt am Meer gelegen, mit vielen kleinen Bars und Restaurants.
Und der Urlaubsflirt nimmt seinen Lauf. Tagsüber treffen sich alle am Strand, abends zum Feiern. Ute und Ralf kommen sich nach ein paar Tagen dann näher. Simsalabim.
Ja, die übernachten zu zweit am Strand. Und dann geht's los.
Huhu. In Cala Ratllada, das sind ganz viele Betrunkene immer am Strand.
Ja.
Ja, na, kommt auf die Jahreszeit an.
Und Utes Urlaub endet ein bisschen früher als der von Ralf. Und beim Abschied am Bus, der sie zum Flughafen bringt, schenkt sie ihm ihren Badeflamingo. Finde ich sehr süß. Mit den Worten, wir sehen uns in Berlin.
Wir werden sehen, was da dann anders ist, wenn wir nach Berlin kommen, von Cala Ratllada, von der kühlen Meeresbrise ins doch eher kalte Berlin.
Genau. Die Ute kommt ursprünglich aus Dresden, ist also in einer großen Stadt groß geworden, und Ralf kommt aus einem kleinen Örtchen in Thüringen. Und als sie sich kennenlernen, da am Strand von Cala Ratllada, ist Ute 24, Ralf ist 31, mittlerweile sind es also 6 Jahre vergangen. Und Ute hat Pharmazie studiert, arbeitet in der Apotheke in Berlin-Mitte. Ralf arbeitet bei Vonovia, einem großen Immobilienunternehmen in Berlin. Und das spielt später noch eine wichtige Rolle.
Und am Anfang, nach Cala Ratllada, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Sie ziehen zusammen. Streit, so schildern es dir beide später, haben sie eigentlich nie.
Ja gut, das haben am Anfang ja viele nicht. Also das ist ja auch nicht Gesetz. Aber es ist Herbst 23, da bekomme ich die erste Mail von Ute. Mein Freund, schreibt sie, will bei den nächsten Wahlen die AfD wählen. Und ich kann das nur schwer akzeptieren. Ich liebe ihn, aber trotzdem. Können Sie uns helfen bei unseren Konflikten, fragt sie mich. Und Ute schreibt,
Ich habe euren Podcast gehört und weiß, Sie beraten auch online. Deswegen kontaktiere ich Sie. Von Berlin nach München zu kommen, wäre natürlich etwas weit. Und so geht meine Arbeit mit diesem Paar los, wobei ich erstmal mit Ute einen Online-Termin habe. Ralf kommt dann erst später dazu.
Wie Politik nicht nur Thema, sondern Problem einer Beziehung wurde.
Alles, was wir jetzt erzählen, haben mir beide in Online-Sitzungen so oder so ähnlich erzählt.
2015, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, ihr erinnert euch an Merkels Satz, wir schaffen das, da kannten sich die beiden noch nicht. Kala Radjada war 2 Jahre später, im Sommer 2017.
Ralf, so schildert er es mir später, ist damals, also 2015, an den Berliner Hauptbahnhof gefahren, wie ganz viele übrigens, mit Equipment, Jacken, Decken und so weiter. Ich wollte gerade sagen, kenne ich auch einige. Aus dem Freundeskreis auch einige dabei, um den Flüchtlingen, die angekommen sind, zu helfen.
Also wir waren nicht in Berlin am
Bahnhof,
wir waren in München.
Ja,
aber
natürlich, aber da war eine Wahnsinns-Solidarität zu der Zeit. Viele
Menschen
ganz genau
haben geholfen. 2017, nur ein paar Monate nach dem Kala Radjada Urlaub, ziehen Ute und Ralf zusammen. Das ging alles wahnsinnig schnell, ratzefatze, große Liebe. Sie sind sich eigentlich bei allem einig, auch bei der Einrichtung ihrer Wohnung beispielsweise, obwohl sie ja unterschiedliche Geschmäcker haben. Ralf mag es lieber so ein bisschen reduziert. Ute ist ein Deko-Fan. Hier ein Kerzchen, da ein Kisschen. Aber sie darf so viele Teelichter und Kisschen bei IKEA einkaufen, wie sie will.
Der Ralf ist tolerant. Super.
Ralf findet es schön, oder sagen wir mal so, er findet alles schön, was Ute schön findet.
Oh, ist das nett.
Süß, oder?
Sehr gut, total.
Naja, das ist ja oft auch der Stein des Anstoßes, dass beide da so unterschiedlich ticken. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, wie du sagst, dass der Mann sagt, ach Gott, bevor ich mich mit diesem Einrichtungsgedöns da auseinandersetze, lasse ich sie mal machen, sie hat eh den besseren Geschmack. Und so ist es auch ganz häufig.
Ich müll unser Haus auch voll mit Einrichtungszeug.
Nein, nein, nein. Müllen, von Müllen kann hier überhaupt keine Rede sein. Nein, nein. Ja,
du suchst schon schöne Sachen aus, Spatzel, gell?
Wunderbar. Aber ich bin eigentlich auch bei uns dafür zuständig und du lässt mich da schalten und walten. Finde ich auch ganz
Sachen,
gut.
Ja,
ich hab's da nicht ganz so einfach.
Ich bin der dann die Bäder baut.
Ein bisschen neidisch.
2018 wird Ralf in Berlin dann auf dem Nachhauseweg von einer Party, er war alleine zu Fuß unterwegs, überfallen. Ralf erzählt, 2 Männer, gebrochen Deutsch sprechend, haben mit einem Messer vor ihm gestanden und wollten irgendwie sein Handy und seine Uhr und das Portemonnaie. Und er hat, was auch die meisten tun würden, er hat ihnen alles gegeben. Und dann sind sie abgehauen. Und woher die Männer kamen, konnte er nicht rekonstruieren, wusste er nicht. Ja? Und auf jeden Fall nicht aus Deutschland.
Dieser Vorfall 2018 hat was mit Ralf gemacht, wie wir uns vorstellen können.
Ehrlich gesagt, da muss ich jetzt mal einhaken, höre ich solche Storys aus Berlin schon häufiger.
Stimmt.
Wir haben liebe Freunde in Berlin. Grüße an dieser Stelle. Das sind 2 Familien, jeweils mit Teenager-Kindern. Und sowohl die Kinder der einen als auch der anderen Familie haben sowas auch schon mal erlebt. Also ich habe das schon häufiger gehört.
Genau, der eine war im Park spazieren, dann kam eine Riesengruppe von anderen auf ihn zu. Er ist auch weggelaufen, hat er gut gemacht und der andere ist auch weggelaufen.
Also wir leben jetzt ja in München, muss ich euch ehrlich sagen. Da kenne ich jetzt, klar gibt es Storys, aber nicht so viele so gehäuft. Mein Eindruck. Und wir haben uns mal die Statistik angeschaut.
Genau. Da wird einem schon ganz schön mulmig. Das sind jetzt noch so vorläufige Zahlen für 2023. Aber die Berliner Polizei, die registriert einen Anstieg von sogenannten Roheitsdelikten um etwa 12% in dem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr. Also das heißt 12%.
Und das sind jetzt die offiziellen Zahlen.
Das sind die offiziellen Zahlen.
Also
naja, gut, ich würde sagen, wenn jemand überfallen wird, dann wird er wahrscheinlich zur Polizei gehen. Vielleicht gibt es auch ein paar, die es nicht tun, aber die meisten, würde ich sagen, werden da gemeldet. Das ist anders als bei Schamdelikten. Weißt du, ich weiß nicht, ob da die Scham dazu zählt. Weil dazu den Roheitsdelikten gehört ja Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, also wie Nötigung und Bedrohungen. Ne? Insbesondere an Schulen gibt es da demnach einen neuen Höchststand.
Das heißt, die Zahlen sind so krass wie noch nie zuvor.
Absolut.
Und ich habe hier die Zahlen für ganz Deutschland. Das könnt ihr auch alles auf der Seite vom Bundeskriminalamt nachlesen. Da steigt die Zahl im Bereich Gewaltkriminalität im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 17%.
17%? Das ist ja noch mehr als in Berlin.
17%. So, warum steht da auch? Drei Gründe. Erstens, mehr Mobilität als während Corona. Die letzten Einschränkungen, die fielen im Frühjahr 2023 weg. Logisch, die Leute sind wieder mehr unterwegs. Passiert natürlich mehr. Zweitens, wirtschaftliche und soziale Belastung. Die Zahl der Gewaltdelikte korreliert, steht hier, mit dem Anstieg der Inflation, sagt diese Kriminalstatistik. Mhm. Und hier steht auch, dritter Punkt, Migration. Ich zitiere jetzt mal.
Das BKA, gell?
Ja, Deutschland verzeichnet aktuell eine hohe Zuwanderungsrate. Dadurch steigt die Bevölkerungszahl an und der Anteil an Nichtdeutschen an der Gesamtgesellschaft nimmt zu. Es ist davon auszugehen, dass viele Schutzsuchende mehrere Risikofaktoren aufweisen, die Gewaltkriminalität wahrscheinlicher machen. Dazu gehören die Lebenssituation in Erstaufnahmeeinrichtungen sowie wirtschaftliche Unsicherheit und Gewalterfahrungen aus den Ländern, aus denen sie eben kommen.
Mhm. Ja, wir wollen hier natürlich nicht mit Zahlen um uns werfen, aber wenn wir Ralfs Geschichte erzählen und ihn wirklich verstehen wollen, müssen wir das tun. Das ist nicht wertend, sondern das sind aus unserer Sicht Fakten.
Genau. Weil zu dem Zeitpunkt, als Ralf überfallen wird, haben die beide schon ein Jahr zusammen gewohnt. Ute fand es total krass, was passiert ist, klar. Ralf hat den Fall angezeigt, ist zur Polizei gegangen, war einer von den 12% Steigerung. Aufgeklärt worden konnte der Vorfall nie. Eine Anzeige gegen Unbekannt war die Folge.
Wie wahrscheinlich unzählige.
Ja klar.
Ralf arbeitet bei Vonovia.
Vonovia, muss man vielleicht sagen, ist der größte Immobilienkonzern in Deutschland. Er kümmert sich um einen großen Wohnblock, also die Vonovia, denen gehören ganz viele Immobilien, die kaufen und verkaufen und vor allem vermieten die Immobilien. Und der Ralf kümmert sich um so einen großen Wohnblock in Berlin, da gibt es ganz viele Sozialwohnungen. Er sieht, wie sich die ganzen Wohnblöcke füllen, Sozialwohnungen mit Menschen aus anderen Ländern, die sich nicht an Regeln halten, an unsere Regeln, wie er findet, wie er auch dort durchsetzen muss. Und das regt ihn auf.
Ist aber aus Sicht der Asylanten, das ist zwar das korrekte Wort, aber auch so negativ aufgeladen. Wenn man sagt Asylant, klingt das wieder gleich wie so ein Schimpfwort. Sagen wir jetzt mal Flüchtlinge, oder?
Flüchtlinge, Asylant.
Wie hat es das BKA genannt? Die haben das auch umschifft hier mit Asylanten oder Flüchtlinge. Die haben Schutzsuchende, haben sie die Menschen genannt.
Genau.
Ihr wisst, was wir meinen und wir wollen da jetzt überhaupt nicht werten. Gut, sagen wir jetzt auch Schutzsuchende oder Flüchtlinge. Also ich versetze mich jetzt mal in die Lage von diesen Menschen. Ja, die kommen aus einer anderen Kultur. Ja, die haben wahrscheinlich den Horrortrip ihres Lebens hinter sich. Ja, sind konfrontiert mit unserer deutschen Vorstellung von Sauberkeit, vom Umgang miteinander.
Naja, die sind natürlich schon auch zum einen im Vergleich vorher eine positive Situation, aber gleichzeitig auch in einer schwierigen Situation, weil sie natürlich in einem völlig anderen Kulturkreis sind. Ist ja klar. Und da, wo sie herkommen, gelten halt ganz viele andere Regeln. Manche besser, manche schlechter. Und so kann es schon sein, dass es da natürlich ganz klar zu Konflikten kommt. Und ihr wisst ja selber, wie lange es dauert, bis sich Menschen ändern. Das geht nicht so schnell.
Also wenn ich mir vorstelle, ich bin, keine Ahnung, eine junge Frau, komme aus Nordafrika, hab's überhaupt geschafft, ja, weil das sind ja auch häufig Männer, hab's irgendwie geschafft, mich nach Deutschland durchzuschlagen. Nach Deutschland bin ich gekommen, weil ich gehört habe, oh, da geht's allen ganz gut. Hab vielleicht sogar noch ein kleines Kind da am Start. Bin aber in einer Familie groß geworden, habe jetzt vielleicht nicht die große Bildung. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo es tagtäglich darum geht, haben wir was zu essen, ja oder nein. Natürlich ist mir mein Hausflur da nicht wichtig. Natürlich ist es mir nicht wichtig, dass ich super ordentlich bin, weil ich habe das ja nie gelernt.
Total. Voll klar.
Also ich war auch mal eine junge Frau. Ich war tatsächlich mal eine junge Frau, allerdings kam ich nicht aus Nordafrika, sondern ich kam aus Deutschland und bin für 4 Jahre in ein muslimisch geprägtes Land gegangen. Und ich denke sehr wohl sagen zu können, dass ich sehr gut weiß, was Anpassung und Integration bedeutet.
Aber du hattest eine gewisse Schulbildung.
Und du hattest auf jeden Fall keine existenziellen Schwierigkeiten, sodass du sagst, eigentlich bin ich nur froh, wenn ich überlebe. Oder bedroht. Kann ja auch sein, dass die politisch bedroht sind. Sind ja nicht immer nur alle Wirtschaftsflüchtlinge.
Ja. Zum Thema Wirtschaftsflüchtlinge möchte ich jetzt auch mal ganz kurz was sagen, ne, weil du gerade das aufgreifst. wenn ich zwar nicht politisch verfolgt bin, also ich rede jetzt mal Klartext, ich werde in meinem Land nicht erschossen, aber ich habe nichts mehr zu essen und ich habe vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten, an frisches Wasser zu kommen, ist die Bedrohung für meine Familie und für mich, sorry, genauso groß. Deswegen, wenn man das jetzt menschlich sieht, weiß ich nicht, wo man da den Unterschied macht, weil beides ist ganz schlimm.
Ich glaube, wir müssen weggehen davon, diese Einzelschicksale zu betrachten und eher sagen, wie viel können wir uns leisten? Wenn man hergeht, man muss jedes Einzelschicksal angucken. Das ist ja auch technisch nicht machbar. Man kann das nicht überprüfen. Die ganzen Ämter sind da schon total überlastet. Und ich glaube, man muss sich eher fragen, wie viel können wir leisten?
Ja.
Das ist so der Punkt.
Absolut, auch meine Meinung. Eine Szene aus Ralfs Leben.
Ralf kommt genervt nach Hause. Mehrere Mieter beschweren sich über Müll im Treppenhaus. Mhm. Ein neuer Bewohner stellt einfach eine vollgesiffte Matratze auf den Flur und da steht sie dann. Abtransportieren tut er sie nicht. Mhm. Kinder beschmieren die Wände, schreien, spielen in den Hausfluren, in anderen Ländern vielleicht normal und akzeptiert. Viele Deutsche denken, spinnt ihr, können sich die Eltern mal um ihre Kinder kümmern, denkt der Ralf.
Und Ralf sagt zu Ute, das Gesocks geht mir so auf die Nerven.
Sie erwidert stinksauer, wie kannst du dem Menschen Gesocks nennen? Die kennen es nicht anders, die haben andere Sorgen als deinen deutschen Hausflur. Ich finde es schlimm, wenn du mit diesem Ausspruch Asylanten und Gesocks und so alles, was er immer so sagt, alle Menschen da über einen Kamm scherst. Unsere Nachbarn, sagt sie dann, die übrigens auch aus Syrien kommen, sind zauberhafte Menschen. Sie nehmen unsere Pakete an, sie laden uns zum Essen ein. Wie kannst du Menschen so pauschalisieren? Also der geht richtig die Hutschnur hoch.
Ja.
Und dann sagt sie noch, unsere syrischen Nachbarn sind besser, Ralf, als alle deutschen Nachbarn, die ich je hatte. Und dann sagt sie, du bist ein blöder Allmann.
Der Allmann.
Ja. Du bist ein blöder Allmann.
Ja.
Genau.
Was passiert hier? Ralf ist an diesem Abend außer sich. Er erlebt tagtäglich Dinge, die ihn glauben lassen, diese Menschen passen nicht zu uns, vergisst aber tatsächlich seine zauberhaften syrischen Nachbarn. Die meint er auch gar nicht, denn die gehören für ihn schon dazu. Mhm. Er meint Menschen, die aus seiner Sicht nicht oder noch nicht zu uns passen. Und niemand kümmert sich darum, dass sich das ändert. Und jeder von uns, die Hörerinnen und Hörer, können sich garantiert Situationen vorstellen, in denen wir so oder ähnlich auch schon gedacht haben.
Familiäre Hintergründe.
Für Ralf sind fehlende Integration, vor allem Sprachprobleme, das größte Problem. Mhm. Weil er nicht weiß, wie er den Mann mit der vollgesifften Matratze da im Haus klar machen soll, dass er sie entsorgen muss. Und da kommt noch ein zweiter großer Faktor hinzu.
Ralf ist in einem kleinen Ort in Thüringen groß geworden. Er liebt seine Großmutter über alles. Sein Großvater ist schon lange tot. Seine Familie lebt heute noch in dem Ort und beklagt sich über fehlende Ärzte, fehlende Infrastruktur. Hier fährt nur noch unregelmäßig ein Bus. Die Jungen wandern ab. Viele Menschen sind heute unfassbar unzufrieden.
Und wenn er so aus seinem Leben erzählt, dann macht seine Großmutter ihm Vorwürfe. Du vermietest Wohnungen an Asylanten, das zahlt alles der Staat und ich kann die Heizkosten für das Haus nicht mehr bezahlen, in dem dein Vater groß geworden ist. Und du auch. Wir haben geschuftet, das ganze Leben, bis zum geht nicht mehr. Und dann sagt sie, die DDR waren besser. Da wäre es uns im Alter besser gegangen. Das sage ich dir, sagt sie.
Und jetzt versuchen wir uns mal in Ralf rein zu versetzen. Ne? Was soll dieser Mann fühlen und denken mit allem, was er erlebt. Seine Familie, also nicht nur seine geliebte Oma, sondern auch seine Mutter schimpft über die Umstände.
Ja.
Und er fühlt sich schlecht, quasi als Teil, als Arm des Systems, der Wohnungen an Flüchtlinge vergibt. Seine Familie nimmt ihm das persönlich übel.
Ja.
Kann man mitgehen? Ralf braucht eine Erklärung, auch für sich selbst, und sagt, die Ampelregierung ist schuld. Wir brauchen ja immer einen Schuldigen. Als er das mit Ute diskutiert, sagt sie, ja, aber die Merkel-Regierung hat auch schon Fehler gemacht. Als sie erklären möchte, wieso sie das so sieht, geht er an die Decke.
Okay.
Und die Decke endet immer auf der Couch, auf der einer von beiden dann die Nacht verbringt. Und diese Diskussion ist exemplarisch für viele Diskussionen, die beide haben. Und sie werden immer heftiger.
Völlig klar. Weil die Ute regt nämlich maßlos auf, dass Ralf generalisiert. Das ist ihr Problem. Sie findet es zu einfach gedacht und sagt irgendwann auch zu ihm, wie dumm bist du eigentlich? Ralf wiederum fühlt sich mit seiner Sicht von seinem Job, seiner Familie, seiner Oma und überhaupt mit der Stimmung in Deutschland völlig im Recht und versteht überhaupt nicht, was die Ute eigentlich meint. Wo bleiben wir denn? Wir arbeiten wie die Geistesgestörten, solche Sätze fallen auch.
Und es verfährt immer mehr und mehr. Beide fühlen sich schlecht, sie diskutieren, es geht nur noch ums Recht haben, wer hat mehr Recht als der andere und es werden Fakten hin und her geschmissen. Der eine wird beschuldigt, es wird sich stabilisiert auf Kosten des anderen und im Grunde genommen passiert das, was in jedem Konflikt, der gar nicht gelöst wird, passiert. Wir fühlen uns nicht mehr in die wirkliche Sichtweise des anderen hinein, sondern wir verurteilen ihn, bevor wir überhaupt dorthin kommen. Es bleibt praktisch auf der Faktenebene, wie es damals auch in Corona, ich möchte nochmal erinnern, war. Es ging nicht darum, warum denkst du eigentlich so? Und ich finde, es ist jetzt sehr schön hier zu sehen, wenn man die Geschichte von Ralf sieht, mit seinem Hintergrund, sind seine Gedanken und Emotionen und Gefühle zu der Situation anders nachvollziehbar. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, steht jetzt außer Frage. Aber es geht ja darum, das Verständnis für den anderen aufzubringen. Und der kommt aus einem kleinen Ding in Thüringen, die Oma und die haben malocht und DDR und alles schlimm so. Und jetzt kommen da die bösen Fremden, nehmen uns alles weg, bla bla bla. Und du bist auch noch der dieses ganze kranke System unterstützt. Ja, wie soll sich denn dieser Mann jetzt fühlen? Und das ist aber das, was sie, die Ute, gerade überhaupt nicht an sich ranlässt, sondern ihm sozusagen vor den Bug schlägt.
Aber könnte man das gleich im selben Setting nicht auch umdrehen?
Doch,
und die Verständnispflicht natürlich. Auf den anderen?
Selbstverständlich, auf beide.
Beide.
Selbstverständlich.
Das heißt, es steht genauso für Ralf, der die Ute nicht versteht.
Absolut. Es werden nur Fakten hin und her geschmissen.
Richtig.
Oben drüber liegt, ich will Recht haben. Und das ist ja in Ordnung. Aber auch der andere aus seiner Sicht kann Recht haben. Also ich habe nicht ausschließlich Recht. Also sprich, ich habe Recht und du damit Unrecht. Und
voll.
Das ist für mich die falsche Herangehensweise.
Wie könnte man deiner Meinung nach optimalerweise an sowas rangehen?
Eben, indem ich mir nicht Fakten um die Ohren schlage, sondern sage so, pass auf, ich würde dich gerne verstehen. Magst du mir mal erklären, was dich dazu bringt? Warum bist du so voller Angst? Warum bist du verzweifelt? Was ist es, was dich so aufregt?
Und Ute kommt aus einer ganz anderen Welt.
Eben.
Sie kommt auch aus Ostdeutschland, aus Dresden. Sie hat viele Verwandte, die in der DDR eben auch groß geworden sind.
Ja.
Aber Utes Eltern sind Lehrer. Das macht vielleicht den Unterschied. Ja? Ihren Eltern geht es finanziell besser, obwohl auch sie Teile in der Familie haben, die ähnlich jetzt wie Ralfs Familie auf Dörfchen leben, ein bisschen vergessen. Aber Utes Leben ist anders geprägt. Ihr Vater und ihre Mutter finden Demokratie und Freiheit die höchsten Güter, die man haben kann. Geld kommt dann schon irgendwie. Die DDR haben Utes Eltern immer sehr kritisch gesehen.
Ja gut, das sieht man ja auch wieder, dass die Hintergründe oder die Familien natürlich auch andere Erfahrungen gemacht haben und auch letztendlich ihre Kinder, sprich die Ute und den Ralf, auch unterschiedlich geprägt wurden. Also das finde ich wird ganz, ganz klar. Und da muss man natürlich auch nachschauen, was hat jemand für eine Wiege, wenn du so willst.
Für uns ist das jetzt von außen draufschauend vielleicht total klar. Wir denken uns, ist doch logisch, die kommen aus unterschiedlichen Familien, aber die in ihrem Innenverhältnis verstehen das nicht. Warum nicht?
Sie hätten mal einen Paartherapeut gebraucht, der von außen draufschaut.
Ja, genau. Aber das ist wirklich das Verrückte, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Ganz genau, und du siehst ihn selber nicht. Auch ich tue mich schwer, in meinem Wald die Bäume zu sehen. Das ist normal. Ich sage ja auch immer, der Friseur schneidet sich in der Regel auch nicht selber die Haare oder der Zahnarzt bohrt sich nicht selber seine Wurzel.
Das heißt, bestenfalls werden dir in der Paartherapie von der Andrea, von Frau Liebe, Fragen gestellt, von denen du dann später denkst, da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich ist es so.
Die AfD vorm Supermarkt.
So, die Situation eskaliert. Als Ute und Ralf eines Samstags im Supermarkt einkaufen und vor dem Supermarkt ist so ein AfD-Informationsstand, so Parteiwerbung. Mhm. Ralf bleibt mit seinen Tüten stehen und beginnt dann mit den Dudes-Gespräche. Und die Ute will nicht reden, sie findet das alles, was mit der AfD zu tun hat, abscheulich.
Sie lässt ihn stehen und geht nach Hause. Eine Stunde später kommt Ralf und will ihr von seinem Gespräch mit den, wie hast du sie gerade genannt, AfD-Dudes berichten. Genau. Ja? Sie will kein Wort darüber reden. Ich persönlich kann das verstehen, ja, weil sie macht da ja, also aus ihrer Sicht, sie macht dazu. Ich war auch schon mal in so einer Situation vorm Supermarkt und habe mir gedacht, oh nee, bitte quatsch mich nicht voll. Gilt aber auch für andere Parteien, ja. Ich mag es einfach nicht, wenn ich da angesprochen werde. Ich versuche mich jetzt mal in beide hineinzuversetzen. Ne? Also wenn es jetzt Markus gewesen wäre, der dann eine Stunde später nach dem AfD-Gespräch nach Hause gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon gefragt, warum ist es dir denn eigentlich so wichtig?
Ja? Total, natürlich, wir hätten darüber gesprochen.
Aber vielleicht sind die Fronten zwischen den beiden hier auch einfach schon zu verfahren, sodass Uta überhaupt gar keinen Bock mehr hat, mit ihm zu sprechen.
Ralf merkt natürlich, dass er mit der AfD bei Ute nicht landen kann. Also redet er ab jetzt nicht mehr mit ihr darüber, was aber nicht seine Überzeugung verändert oder seine Haltung. Mhm. Ganz im Gegenteil.
Und Ute auf der anderen Seite spürt es natürlich, dass der Keil, obwohl sich beide schonen wollen, durch Schweigen auch immer größer wird.
Ja.
Klar.
So, und da sind wir genau bei dem Punkt, was macht Rückzug letztendlich auch mit Paaren? Also du kommst nicht mehr durch, du fühlst dich nicht mehr verstanden, du gehst nicht mal mehr in den Gegenangriff, ja, oder sonst was, sondern du gehst in den Rückzug und im Grunde genommen ist das ganz, ganz schlimm, weil das der Anfang vom Ende ist.
Ja, klar.
Entfremdung, wenn zwei nicht mehr an das Gleiche glauben.
Du, ich habe eine Frage, Andrea. Nochmal, warum kam eigentlich die Ute zu dir in die Praxis? Was wollte die von dir? Weil sie kann ja schwer sagen, bitte mach aus dem Ralf einen Grünen.
Nein, das hat sie natürlich auch. Oh, das fände ich ja auch schwierig.
Machen Sie das, der Grün wählt.
Das wäre doch was. Wir nennen das dann Zentrum für politische Bildung.
Wir hatten das, wer erinnert euch, wir hatten schon den Podcast, der Monaco-Frederik. Da ging es darum, dass die Frau gesagt hat, machen Sie aus ihm den Mann, mit dem ich klarkomme.
Genau. Es ging der Ute darum, dass sie mit ihren Konflikten nicht weiterkam.
Ja, verstehe.
Und sie
wollte
von mir, ich nenne das vielleicht so ein bisschen wie so ein moderiertes Krisengespräch oder Konfliktgespräch, weil sie selber nicht weiterkamen.
Verstehe, auch vielleicht eine andere Perspektive.
Ja, und das machen auch doch einige, also die sich auch immer wieder in denselben Spiralen befinden, die sagen, wir brauchen Hilfe, wir kommen aus diesem Sumpf nicht raus und das finde ich ja super.
Ein paar Wochen nach dem Supermarktvorfall versucht es Ute nochmal, diesmal mit Konzept.
Okay.
Sie hat sich vorbereitet und legt Ralf das ausgedruckte AfD-Programm auf den Küchentisch und sie will diskutieren.
So, und hier sage ich wieder, schaut, sie will über Fakten mit ihm diskutieren. Sie will ihn überzeugen, sie will Recht haben und dazu nutzt sie irgendwelche Programme oder Zahlen oder Statistiken oder sonst was. Sie ist nicht in der emotionalen oder auf der emotionalen Ebene. Okay?
Aber ich glaube, Andrea, da muss ich jetzt mal kurz sagen, so funktionieren doch alle politischen Diskussionen. Am Ende.
Wir sind aber in einer Beziehung, nicht in einer politischen Diskussion, Markus.
Genau, aber es ist natürlich schwierig, das zu trennen, glaube ich. Weil wenn du heute mit irgendjemand, egal ob es jemand ist, den du gar nicht kennst oder mit deinem Bruder oder auch mit deiner Frau über irgendwas diskutierst, dann ist es ja eine politische Diskussion. Die ist natürlich grundsätzlich immer erstmal emotional. Das ist richtig, weil Politik per se emotional ist und nicht faktengetrieben.
Mhm. Uta hat das Gefühl, ich kann mit diesen Menschen nicht zusammenbleiben, der aus ihrer Sicht so menschenverachtend ist, ja. Also aus ihrer Sicht ist das menschenverachtend. Mhm. Und das macht halt ganz viel auch mit der Liebe. Deswegen spielt hier Politik und Beziehung dann schon ineinander.
Absolut, absolut.
Genau. Und sie knallt ihm also das AfD-Programm auf den Küchentisch und will diskutieren, ne? Und es gibt so eine Kurzfassung, 17 Seiten und eine lange, 95 Seiten. Und dann sagt sie, ich habe mir das durchgelesen. Finde ich ja gut, dass sie sich da erstmal Zeit genommen hat. Andere würden das ja vielleicht auch abtun. Ich finde es ja erstmal ein möglicher Schritt in die richtige Richtung.
Ne? Mhm. Ja, und es ist ja auch wichtig, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich auch in Ordnung. Das muss man auch wertschätzen.
Gleichzeitig
signalisiert, die Frau hat 95 Seiten AfD-Wahlprogramm durchgelesen.
Ich wollte gerade sagen, das signalisiert ja, ich habe mich mit deinem Thema auseinandergesetzt.
Ja,
ne?
Genau.
Was ja okay ist, ja.
So, also wir stellen uns folgende Szenerie vor. Ute und Ralf am Küchentisch und Ute liest vor. Mit den Worten, Ralf, jetzt pass mal auf. Also hier steht:
Raus aus der EU. Wir lehnen die Vereinigten Staaten von Europa ebenso ab wie eine EU als Bundesstaat, aus der kein Austritt mehr möglich ist. Unser Ziel ist ein souveränes Deutschland. Raus aus dem Euro.
Nächster Punkt. Besseres Verhältnis zu Russland. Die USA bleiben unser Partner, Russland soll es aber werden. Die AfD setzt sich deshalb für ein Ende der Sanktionen gegen Russland und eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland ein.
Klima. Die Partei bezweifelt den menschengemachten Klimawandel. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist, steht im Wahlprogramm. Deutschland solle aus dem Pariser Klimaabkommen austreten und andere internationale Klimavereinbarungen werden abgelehnt. Und Klimaschutzorganisationen werden nicht mehr unterstützt.
Multikulti, Multikulturalismus. Ist ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Die deutsche Kultur soll selbstbewusst verteidigt werden. Einwanderung, Asyl, Integration. In puncto Migrationspolitik, sagt Ute, möchte die AfD eine radikale Veränderung. Die Rückkehr zu Grenzkontrollen. Asylanträge sollen nur noch Menschen stellen können, die ihre Identität und Staatsangehörigkeit nachweisen können. Und zudem sollen mehr Asylbewerber und Flüchtlinge abgeschoben werden.
GEZ abschaffen und die Öffentlich-Rechtlichen im Bezahlfernsehen umfunktionieren.
Genau, das alles knallt sie dem Ralf, also genauso wie wir euch jetzt, in der Küche um die Ohren. Er sagt kein Wort und sie fragt, ja, und damit bist du jetzt okay oder wie? Und er sagt, na, nicht mit allem, aber mit einigen. Und du hast mir auch nur die negativen Punkte vorgelesen. Wie die AfD Familie stärken will, unsere Kultur stärken will, unsere Schulen verbessern möchte. Dazu sagst du nichts. Und es ist mir zu einseitig, sagt er.
Am Ende ist es so, wie es die Male vorher auch war. Einer von beiden geht an die Decke und die endet immer auf der Couch. Wie finden wir zueinander, wenn Politik uns spaltet? Andrea, gib uns mal einen Lösungsvorschlag. In dieser Phase warst du ja bei den beiden noch nicht als Therapeutin dabei. Dann hätten die ja viel besser diskutiert in der Küche und die Ute wäre gar nicht mit ihrem AfD-Programm da angekommen. Du hast es ja alles im Nachgang gehört. Du bist erst vor kurzem eingestiegen. Was mache ich in so einer Situation? Wie hält man solche Diskussionen aus und argumentiert dann auch so, dass es bei dem anderen ankommt?
Was ich eine coole Intervention finde, ist, wenn du dich hinsetzt, nicht konfrontativ eben, ich guck genau auf dich, sondern beide drehen sich mit dem Rücken zueinander. Ja, also das Setting ändert sofort auch deine Gefühle.
Wir setzen uns in die Küche mit dem Rücken zueinander.
Super Idee.
Genau, also beide mit dem Rücken zueinander und nicht konfrontativ. Ich guck dich an, du guckst mich an. Wir haben auch schon eine Mimik und eine Gestik und ich könnte dir gerade den Kragen umdrehen und du speist auch schon Feuer aus den Augen und denkst dir, die blöde Kuh, jetzt kommt sie wieder mit irgendeinem Satz. Wir drehen uns sozusagen voneinander weg. Und dann machst du 5 Minuten, hat der eine Zeit, stellst dir wirklich eine Uhr und sagst, okay, und ich höre dir jetzt einfach nur zu. Und du bist ja nicht abgelenkt, du siehst den anderen nicht, deine Gedanken können eigentlich nicht rumwandern, sondern du hörst dir zu, was derjenige sagt. Und danach wechselst du. Und wenn du ganz fortgeschritten bist, kannst du auch das, was der andere gesagt hat, wiederholen. Und zwar nicht, was der jetzt wörtlich gesagt hat, sondern im Grunde geht es darum, was ist eigentlich die emotionale Botschaft? Was sagt der andere? Genau. Was nehme ich eigentlich auf? Und wenn ich das manchmal mache mit Paaren und bist dabei, wie einer sagt, ich höre raus, dass du Angst hast, da brechen manchmal Dämme.
Glaube ich.
Und wenn du aber raushörst, dass der andere Angst hat, zum Beispiel, dass die Beziehung auseinandergeht, dass er Angst hat, dass er die Kontrolle verliert oder dass dies oder das oder jenes ist, dann wirst du einfach anders auf den anderen zugehen als immer diese blöde konfrontative Haltung.
Man kann ja nicht erwarten, dass, wie auch immer, in so einer Situation hat man einfach zwei unterschiedliche Standpunkte. Man kann nicht erwarten, dass durch eine Diskussion um die Standpunkte sich die Standpunkte der Menschen ändern.
Nein.
Aber man muss daran arbeiten, wenn einem diese Beziehung wichtig ist, davon gehe ich aus, dass man Verständnis für den anderen hat, sodass man akzeptieren kann, weil man weiß, warum der gerade so tickt.
Ehrlich gesagt ist bei uns auch so ein bisschen so, wenn wir über irgendwas diskutieren oder streiten, dann kommt der Markus mit Fakten, ich komme mit Fakten ums Eck.
Der Faktenkrieg.
Ich sag ja, genau so ist es. Dann nimmt er sein Handy.
Ach, schau mal hier und guck mal da und hier steht aber jenes.
Ich weiß, ich kenne das nicht.
Und wir haben uns ehrlich gesagt noch nie Rücken an Rücken in die Küche gesetzt und haben gefragt, was ist eigentlich dein Problem, was fühlst du? Wir kriegen dann trotzdem immer wieder die Kurve, wisst ihr warum? Weil, glaube ich, bei uns beiden das so ist, dass jeder intuitiv schon weiß, was bei dem anderen dahinter steckt. Wenn's, ne,
das da ist wiederum mal jetzt, haben wir doch mal gleich einen Vorteil eines Langzeitpaares.
Aber wir reden da nicht drüber, ne? Und mir geht auch gerade, wo du das so erklärst, und wir haben jetzt schon so viele Podcasts gemacht, aber ich mache das auch immer falsch, immer und immer wieder. Komme ich dann mit Fakten ums Eck und dann denke ich mir, du Schlaubi Schlumpi. Ganz also, ehrlich, jetzt warte mal ab. Manchmal wetten wir sogar, ja?
Aber ich habe natürlich auch manchmal nicht recht und sage dann, aber ich habe recht. Das so, ist schon klar.
Du darfst recht haben. Ich sage immer, du darfst recht haben und jetzt nehmen wir mal euch als Beispielpaar. Und Indra darf recht haben und hat sie aus ihrer Sicht auch und du auch, aber nur aus deiner jeweiligen Sicht. Das heißt, wenn du recht hast, kann trotzdem auch Indra recht haben aus ihrer Sicht.
Voll.
Das Problem entsteht dann, wo es nicht weitergeht, wenn du recht haben willst, aber der andere dadurch automatisch Unrecht haben soll. Und du sagst, meine Sichtweise ist die einzig gültige. Und wenn du dann den Platz tauschst, also das ist ja das Entscheidende, das schaffen die Leute ja oft nicht.
Aber wenn ich jetzt sage, eins und eins ist zwei und der Markus sagt, nee, es tut mir leid, es ist drei.
Das würde ich nie machen. Ich würde sagen, du hast recht, Schatzl.
Jetzt schleimt er hier rum.
Also es gibt ja, ich bin bei dir, aber trotzdem gibt's Fakten, die sind einfach nur mal Fakten.
Nee, wir dürfen jetzt, glaube ich, nicht vermischen, wir machen eine Diskussion um einen blöden Fakt, wie viele Leute leben in Berlin, sondern da geht es ja um wirklich grundlegende Dinge, die grundsätzlich eine Beziehung erschweren, wo es nicht um einen einzigen Fakt gibt. Wir spielen ja den Krieg, Informationskrieg, wer hat mehr Informationen auf dem Platz? Das ist ja wie ein Fußballspiel, was wir da machen. Aber es geht um nichts.
Aber Andrea, mit Ute und Ralf trittst du auf der Stelle, denn beide beharren auf ihre Meinungen. Also auch das, wir setzen uns in der Küche, Rücken an Rücken, hilft da jetzt nicht so viel. Ralf sagt immer noch, so kann es in diesem Land nicht weitergehen. Dann macht er einen Schritt auf Ute zu, am nächsten Tag passiert wieder an seinem Job irgendetwas, was ihn wieder auf Zinne bringt. Und Ute ist der Meinung, dass seine Gefühle zwar richtig sind, sie versteht das auch, aber trotzdem darf er deswegen eben nicht die AfD wählen. Ein Argument von ihr ist, dass in drei Bundesländern, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen, die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Darüber redet sie auch sehr viel mit ihren Eltern, die das wiederum auch ganz schlimm finden.
Klar.
Also die zwei sind im Kreisel und kommen da einfach nicht raus. Geht immer wieder von vorne los.
Genau, meine Aufgabe ist es ja nicht, jetzt da recht zu sprechen. Damit mache ich mich ja auch wieder, ihr erinnert euch an das Drama-Dreieck. Das heißt, ich mache mich ja hier auch wieder zum Täter, wenn ich zu dem einen sage, also wissen Sie, ich finde, das ist so und so. Meine Meinung ist hier überhaupt nicht gefragt bei den beiden. Sondern die Frage ist, kann ich vermitteln, dass die zwei sich so stehen lassen, wie es ist? Und wenn sie einfach es nicht stehen lassen können oder beziehungsweise es immer wieder zu ich schlaf auf der Couch dann drei Nächte führt, dann muss ich das Thema ausklammern. Auch das ist ja eine Lösungsmöglichkeit, zu sagen, wir klammern einfach ein bestimmtes Thema aus. Also das heißt, sie müssen halt über ihre politische Gesinnung einfach nicht mehr reden. Es gibt da noch andere Dinge außer die Politik. Entschuldige bitte. Können über Sexualität reden, über wollen wir Kinder, was arbeiten wir, wo fahren wir in Urlaub hin und so weiter und so fort. Es gibt ja genügend Themen.
Aber auch das fällt ihnen ja schwer. Du hast erzählt, dass die Ute auf die Demokratie-Demo gegangen ist.
Ja.
Und ihm sogar noch provokativ dann so eine WhatsApp geschrieben hat, kommst du mit, das wird bestimmt nett. An dem Tag hat er dich, glaube ich, auch angerufen, oder? Ja. So kommen wir nicht weiter, hat er gesagt. Und das ist natürlich der Punkt, wenn einer nicht lassen kann.
Ja.
Und dieses Thema nicht ausgeklammert werden kann, so wie du es gerade gesagt hast.
Genau, und auch nicht ausgeklammert werden soll, weil dieses Recht haben wollen. Du musst mal erkennen in einer Diskussion, wenn du dich das nächste Mal mit Markus in die Haare kriegst, wenn du da es schaffst, aus dir nicht rauszutreten, also außer dir zu sein, sondern bei dir bleibst. Und du bemerkst irgendwann den Moment, wo du nur noch im Rechthabemodus bist. Und wenn du da aussteigst, wenn es ums Rechthaben geht,
dann verpufft
es. Dann ist es vorbei. Ich wollte gerade sagen, und bäng, es ist vorbei. Deine Haltung verändert sich in dem Moment und du sagst, ja, okay.
Genau, und es ist auch wurscht.
Ich wollte gerade sagen, die Energie ist weg.
Genau, es ist egal.
Die negative.
Also bei Ralf und Ute ist es auf jeden Fall so, das ist ja ein ganz junger Fall. Du hast gesagt, die kamen ja erst ganz kürzlich zu dir mit den Videoschalten. Mhm, und bei Ralf und Ute ist es noch nicht klar, wie es weitergeht, muss man sagen. Ja.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe schon die Befürchtung, wahrscheinlich eher von Ute aus, weil sie kann seine Ansichten und die Aussagen mit dieser ganzen Gesocks-Geschichte einfach nicht aushalten. Und das ist…
Du meinst, dass es auseinandergeht zwischen den beiden?
Ja, also ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Also da muss schon eine große Kurve jetzt passieren, das andere so stehen zu lassen. Weil ich meine, wenn du auch sagst, diese Aussagen wie Gesocks und sonst was, ich meine, das sind ja schon harte Worte auch.
Sehr.
Also das ist ja kein weicher Konflikt oder total. So, wo du sagst, naja gut, der nimmt die Zahnpasta und ich nehme jene oder…
Aber was ganz toll ist, dass, wie du erzählt hast, beide unabhängig voneinander wollten, dass wir diese Geschichte heute erzählen.
Ja. Mhm.
Weil jeder für sich sein Anliegen wichtig findet.
Ja, es ist ein Zeitgeistthema.
Was tun wir bei unterschiedlichen politischen Meinungen? Eigentlich könnte man jetzt sagen, also so ein Paar findet ja nie zueinander, ne? Von Anfang an nicht. Aber so ist es nicht. Ganz im Gegenteil, wir entwickeln uns und ich glaube, viele, die uns gerade zuhören, erleben Dinge mit Freunden, Familie, vielleicht auch mit dem Partner und können es nachvollziehen.
Genau. Wie du sagst, es gibt davon ganz, ganz viele, die da betroffen sind, die in unterschiedlichen Meinungen sind und wirklich. Und ich bin einfach davon überzeugt, wir können nur im Kleinen Toleranz üben, sonst brauchen wir es auch im Großen nicht erwarten.
Total richtig.
Wir haben so den Eindruck, du darfst nichts mehr sagen in Deutschland, ne? Das meinen ganz viele. Also nur mal ein paar Beispiele. Wenn du sagst, mir tun jetzt aktuell die Menschen im Gazastreifen leid, bist du aus Sicht einiger ein Antisemit.
Ja, absolut.
Kritisierst du Deutschlands Einwanderungspolitik, bist du plötzlich rechts. Das ist ja die Kritik auch wirklich von, nicht von allen, auch das kann man wieder nicht pauschalisieren, aber von einigen. Ich darf in diesem Land nichts mehr sagen, ohne gleich in eine Ecke gestellt zu werden.
Genau, das sind wir bei dem, was wir schon am Anfang gesagt haben. Mhm. Es fehlt der Mut und Wille zum Diskurs, weil es darf ja jeder seine Meinung haben.
Ja.
Dazu kommt ja noch die Konnotation, hast du diese Meinung, bist du schlecht?
Ja, genau.
Nicht du bist schlecht, sondern der Fakt mag schlecht sein, aber deswegen bist du doch nicht schlecht. Das heißt, man müsste wieder einen Weg finden, miteinander zu reden.
Genau so ist es.
Habt ihr eine Idee, wie wir das hinkriegen können?
Das wäre auf jeden Fall was Gutes. Aber es ist schwer.
Also wir können ja nicht ganz, Deutschland kann sich ja jetzt nicht Rücken an Rücken in die Küche setzen, aber…
Rücken an Rücken machen wir.
Wie schaffen wir das, dass wir uns mehr zuhören und uns vielleicht ein bisschen mehr verstehen?
Jeder muss sich selber sagen, ich muss mir für eine andere Meinung ein kleines bisschen mehr Zeit nehmen. Um dem zuzuhören.
Weißt du, wir sagen ja immer, dass du nicht immer nur mit deinem Kopf oder mit deinen Augen oder mit deinem Verstand oder wie auch immer vorangehst, sondern es ist auch so wichtig, mit dem Herzen den anderen wirklich verstehen zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, da sind wir nicht so richtig gut.
Also ich glaube, wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen hätte, wie den Ralf, ja, sagen wir mal, und der schimpft über Ausländer und sagt, das Gesocks oder sonst was. Würde ich ihn jetzt nicht sofort mehr verurteilen? Sonst wäre ich auch erstmal auf Zinne. Ich mache mir schon Gedanken darüber, darf man doch Asylant sagen, muss ich Flüchtling sagen oder wie sagt das BKA?
Schutzsuchende.
Schutzsuchende, ja. Mhm. So. Aber ich glaube, auch das habe ich gelernt, jetzt heute, danke Andrea, ich frage einfach mal, warum denkst du so und wovor hast du Angst? Was sind deine Gefühle eigentlich?
Das mit der Angst machst du erst ein bisschen später.
Ja, nicht sofort am Anfang.
Das ist auch schon so, okay, ich habe doch keine Angst.
Wovor hast du Angst?
Das muss man immer sehr fein dosieren. Und du weißt ja auch, wenn du einen Mann fragst, wovor haben sie eigentlich Angst?
Vor gar
ist immer ganz schwierig, ganz schwierig. Aber du hast natürlich recht, es ist tatsächlich so, dass das wahrscheinlich ein besserer Weg ist. Und ich glaube, dass wir einfach auch durch die Meinungen anderer selber so instabil werden, dass wir einfach uns auf Kosten des anderen insofern stabilisieren, weil wir einfach gelernt haben, dass die Konfrontation ein super Weg ist.
Ich finde, man merkt das auch so im Gespräch. mit Bekannten oder so, da fängt dann einer an, in irgendeine Richtung zu traben und dann traut man sich selber gar nicht mehr zu sagen, was man eigentlich findet oder so. Man denkt, oh Gott, man will jetzt hier nicht den Superkonflikt vom Zaun brechen.
Genau, will man auch nicht mehr. Und ich bin ja auch ein Mensch, der gerne diskutiert und der gerne sich auseinandersetzt, aber vielleicht ist das auch das Alter oder was auch immer es ist. Manchmal denke ich mir auch, oh nee, da will ich jetzt gar nicht einsteigen, weil das ist jetzt so anstrengend, da halte ich lieber jetzt mal den Mund und das kenne ich von mir eigentlich gar nicht.
Ihr Lieben da draußen, egal, ja, wie du denkst, egal, was du fühlst, ob so oder so, versuch offen zu bleiben für andere Meinungen. Mhm. Musst du ja nicht cool finden, aber bleib offen.
Ich glaube, das wäre schon ein Wahnsinnsschritt.
Versuchen wir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn euch das gefällt, was wir machen. Oder wenn ihr eine Frage habt oder was auch immer, dann könnt ihr uns auf Instagram schreiben unter dem Kanal Paarflüsterei mit UE. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Genau, wir haben ein heißes Eisen angefasst, aber wir hoffen, dass wir es aus allen Seiten beleuchten konnten.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.